Deutschlandfunk. Der Tag.
Grundfragen unserer Demokratie beschäftigen uns heute. Ich mag ja diese großen Fragen und ich schwöre, es ist wirklich nicht so dick aufgetragen. Wir sprechen nämlich darüber, wie wir als Wählerinnen und Wähler darüber entscheiden können, wer uns im Bundestag repräsentiert. Es soll jetzt eine Wahlrechtsreform geben, weil unser jetziges Wahlsystem nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, was auch ein bisschen an der Schwäche der Volksparteien liegt. Wir erklären gleich, wieso. Und wir nehmen Abschied von Europaparlamentariern wie Sepp Dance.
So now I sit here surveying the ruins of Britain's membership of the European Union, it's utterly heartbreaking.
Der Brite hat heute seine letzte Plenarsitzung im Europaparlament mitgemacht. Brüssel nimmt Abschied von Großbritannien, das ja Ende der Woche aus der Europäischen Union ausscheidet. Hier jetzt bitte diverse britische Popmusik einfügen, die sich mit dem Thema Abschied beschäftigt. Unsere Europakorrespondentin erzählt gleich, wie es ihr damit geht und was jetzt noch alles zu tun ist nach dem Abschied. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Wer in Deutschland wählen darf und auch wählen geht, der kennt das vom Stimmzettel. Es gibt die Erststimme und es gibt die Zweitstimme bei der Bundestagswahl. Meistens muss man vorher noch mal kurz überlegen, was denn jetzt eigentlich was ist. Grob zusammengefasst, die Erststimme, damit wählt man die DirektkandidatInnen. Die Zweitstimme, damit wählt man die Partei. Und dieses System führt derzeit dazu, dass der Bundestag größer ist, als er eigentlich sein sollte. Und das geschieht durch die sogenannten Überhangmandate, beziehungsweise dadurch, wie die wieder ausgeglichen werden. Im Moment ist der Bundestag ganz besonders groß seit der letzten Wahl und das soll sich dringend ändern, weil viele Politikerinnen und Politiker der Meinung sind, dass sich das nicht mehr vermitteln lässt, unter Umständen sogar die Arbeitsfähigkeit des Parlaments einschränkt. Deshalb soll jetzt nach jahrelangen Diskussionen schnell eine Wahlrechtsreform her. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen dabei, die heute auch nochmal im Bundestag diskutiert wurden. Und unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter versucht uns das jetzt alles mal verständlich zu machen. Gudula, steigen wir vielleicht einmal damit ein, zu erklären, warum der Bundestag denn jetzt überhaupt so groß ist. Bitte.
Wenn wir das jetzt wirklich erklären wollten, dann bräuchten wir dafür die Zeit, die wir haben für diesen Podcast. Das lassen wir mal. Ich sage nur mal, es ist komplizierter als die gängigen Erklärungen, weil die Verteilung der Sitze in mehreren Schritten erfolgt und schon bei der bloßen Verteilung der Sitze auf die Bundesländer wird der Bundestag vergrößert. Das lassen wir jetzt aber einfach mal weg. Wir vereinfachen und sagen, es gibt Überhangmandate. Mhm. Die hat es in der Bundesrepublik immer schon gegeben und die entstehen eben dadurch, du hast eben die Erst- und die Zweitstimme nochmal benannt, dass es jeweils in einem Bundesland mehr Direktmandate für eine Partei gibt. Mhm. Also jetzt irgendwie mal gegriffen 46 für die CDU, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen würden. Wir sagen also, es hat eine Wahl stattgefunden, die CDU hat so und so viel Prozent bekommen und danach würden ihr nur 43 Sitze zustehen. Mhm. Wir haben also 3 zu viel, das sind die sogenannten Überhangmandate. Und die hat es, wie gesagt, seit Bestehen der Bundesrepublik gegeben und zwar in unterschiedlicher Anzahl. Und die wurden unterschiedlich doll als Problem gesehen, aber immer mehr und es wurden auch immer mehr. Ich kann auch gleich nochmal erklären, warum.
Ja.
Und da hat man dann irgendwann gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, bis zu einer Zahl von 15 ist es noch erträglich. Da streitet man sich heute drüber, ob das wirklich noch erträglich wäre. Auf jeden Fall hat man gesagt, vollständiger Ausgleich. Und dadurch entstehen eben auch Ausgleichsmandate. Das heißt, es wird prozentual so lange hochgerechnet, bis alle dann wieder auf ihrer Zweitstimmenprozentzahl sind. Und das heißt, wenige Überhangmandate reichen schon aus, um den Bundestag ganz erheblich aufzublähen.
Du hast gesagt, es werden immer mehr. Wie kommt denn das zustande?
Also es werden zumindest nach der Logik der Berechnung immer mehr. Und das kommt dadurch zustande, dass es ja nicht einfach nur um die Erststimmenergebnisse geht. Mhm. Wo hat jetzt meinetwegen die CSU besonders viele Sitze? Sondern es geht eben um das Verhältnis von Erst- und Zweitstimme. Und nun haben wir eben das Phänomen in allen Bundesländern, selbst bei der CSU in Bayern, dass die Volksparteien immer weniger Stimmen bekommen, dass der Zweitstimmenanteil immer geringer wird und dass trotzdem natürlich das Direktmandat vergeben wird nach the winner takes it all. Das heißt, das ist ein Mehrheitswahlrecht und das kann eben dazu führen, dass, wie das in Bayern der Fall ist, eigentlich fast flächendeckend das Land an die CSU geht, aber die hat natürlich nicht 100% der Zweitstimmenergebnisse, sodass eben dieser Überhang durch das Missverhältnis immer größer wird. Also das heißt, sozusagen, je schlechter die Partei insgesamt abschneidet, wenn sie immer noch verhältnismäßig gut da ist, desto größer ist der Bonus. Das ist schon ein absurdes Ergebnis, das einfach zeigt, dass dieses System so nicht mehr funktioniert.
Jetzt sagen ja viele, es ist auch deshalb ein Problem, weil der Bundestag eben dadurch enorm groß wird. Warum ist das ein Problem oder ist es überhaupt ein Problem?
Da kann man sich drüber streiten, warum genau es ein Problem ist. Im Ergebnis ist es eindeutig ein Problem. Ich würde nicht sagen, dass irgendwie uns die Demokratie nicht so viel wert sein sollte. Ich glaube auch, wir haben kein demokratisches Vertretungsproblem. Mhm. Wir haben ein Problem, was die Arbeit des Bundestages betrifft. Das ist, der Bundestag ist nicht ein Plenar, sondern ein Ausschussparlament. Die Arbeit ist ein Arbeitsparlament. Die Arbeit geschieht in den Ausschüssen. Und wenn da immer mehr Leute auch zu Wort kommen, wollen, wenn immer mehr auch an Fragestellungen ihre Detailideen einbringen wollen, dann wird das einfach langwieriger. Vielleicht im Gegenteil, man weiß es nicht. Ja. Es wird auf jeden Fall langwieriger und komplizierter. Das ist ein Problem, das ist aber nicht das eigentliche Problem. Das wäre bewältigbar. Das eigentliche Problem ist, dass das nicht gewollt ist, dass das ein mehr oder weniger zufälliges Ergebnis ist, dass der Bundestag immer größer wird und dass das auch einfach nicht mehr zu vermitteln ist. Dass die Parteien nicht erklären können, warum sie sich nicht einigen können und warum man dieses Problem nicht lösen kann. Und das ist ein Akzeptanzproblem.
Weil es ja auch ein enormer Kostenfaktor ist dann für die Bürgerinnen und Bürger.
Es ist ein potenzierter Kostenfaktor. Jeder Abgeordnete, da ist noch das geringste Problem, die Bahncard 100, die er hat, hat eine Reihe an Mitarbeitern. Die Fraktionsgelder berechnen sich nach der Zahl der Abgeordneten. Das heißt, an ganz unterschiedlichen Stellschrauben steigen die Kosten. Dann haben wir natürlich ein Platzproblem. Mhm. Herr Schäuble, der ja nun wirklich, also der Bundestagspräsident, der ja nun wirklich dringt auf eine Reform, der kokettiert regelrecht mit dem Anmieten von Containerstellplätzen, was er jetzt schon, was wirklich auch geschieht, also was jetzt bereits gemacht wird, um die Dringlichkeit auch nochmal deutlich zu machen. Ja. Auch hier würde ich eben nochmal sagen, das ist eine funktionierende Demokratie, kann sich das auch leisten, aber solange es keinen guten Grund dafür gibt, muss man sich es eben auch nicht leisten.
Du hast das Stichwort Dringlichkeit schon genannt. Jetzt kommt ja durchaus so ein bisschen Eile in diese ganze Sache, obwohl es eigentlich eine Debatte ist, die schon seit vielen, vielen Jahren läuft. Ja. Aber jetzt wird Tempo gemacht. Warum gerade jetzt?
Na, weil irgendwann auch Schluss ist. Man wird ja, wenn man sich jetzt auf ein System einigt, da nicht schwupp sofort den Gesetzentwurf dafür auf dem Tisch haben. Und dann muss man den auch noch in den Details abstimmen. Dann muss man eben dieses Gesetzgebungsverfahren dazu machen. Und da streiten sich die Gelehrten. Man muss das auf jeden Fall machen, ein Jahr vor der Wahl. Und es streiten sich die Gelehrten, ob das heißt jetzt bis September oder noch früher, weil es um die Aufstellung der Kandidaten geht, die ja auch früher geschehen könnte. Da kann man nun auch sagen, die soll halt nicht früher geschehen. Also in jedem Fall ist es zeitlich dringlich und dass wir schon so lange darüber reden, das ist ja nicht erst in dieser Legislaturperiode so, sondern Wolfgang Schäubles Vorgänger Norbert Lammert hat das auch mit großer Dringlichkeit versucht zu verfolgen. Es ist tatsächlich so, dass Wolfgang Schäuble auch deutlich versucht, in die eigene Fraktion und die eigene Partei hineinzuwirken, die wirklich, kann man einfach so hart sagen, das Problem ist. Und zwar die CDU vor allem, aber die CSU fährt gut mit dem jetzigen System und sieht insofern zwar Reformbedarf, aber weniger Grund, sich selbst zu bewegen. Die SPD war lange handlungsunfähig, ist aber auch, hat noch nicht ganz Abschied genommen von ihrem alten Charakter als Volkspartei. So sehen es wohl immer noch manche. Andere gucken sich einfach die Zahlen an und rechnen. Und das heißt, die SPD ist in sich völlig gespalten, wobei es dann auch noch eine kleine Fraktion in der SPD gibt, die die Parität mit reinbringen will, was einfach diese Reform, sagen alle anderen, überfrachten würde. Also das heißt die Geschlechterparität. Ja. Die Opposition, das in Gestalt von Linke, FDP und Grünen, hat einen Entwurf vorgelegt und machen da Tempo, aber Opposition ist nicht wer Gesetze macht. Und die AfD hat zumindest die Bundesregierung aufgefordert, eine Lösung zu finden, aber dadurch entsteht auch noch kein Gesetz. Und sowas ist einfach Sache des Bundestages und nicht der Bundesregierung.
Also sehr viele unterschiedliche Interessen, die da zusammengebracht werden müssen. Aber du hast im Vorgespräch auch gesagt, wir müssen darüber sprechen, ob da noch was viel Grundsätzlicheres dahinter steht. Was meinst du damit?
Es war einmal so, als das Bundesverfassungsgericht angefangen hat, darüber zu urteilen und als die ersten Diskussionen im Bundestag auch darüber entstanden, dass es wirklich zwei unterschiedliche Auffassungen von Demokratie gab. Und das kann man grob sagen, würde sich jetzt im Extremfall in Mehrheitswahlrecht oder Verhältniswahlrecht ausdrücken. Das heißt, geht es einfach darum, dass eine Person einen Wahlkreis repräsentiert und damit auch eine Partei wirklich das Prä hat in einem Wahlkreis. Und geht es eben auch um die Verbindung zu, also wie gesagt, das ist nur das Extrem, dass das mit dem Mehrheitswahlrecht verbunden ist. Aber es geht eben auch um die Frage, wird eigentlich eine Person oder eine Partei gewählt? Und da sind nicht nur wegen Mehrheitsverhältnissen, sondern auch wegen eines bestimmten Politikverständnisses traditionell die Unionsparteien sehr viel mehr auf der personalen Ebene, während traditionell SPD, obwohl sie ja auch mal große Mehrheiten hatte, traditionell SPD eher neigt und erst recht natürlich die Kleinen zu einem Verständnis von reinem Verhältniswahlrecht, also ein personalisiertes Verhältniswahlrecht, wodurch sich aber die Zahlen nicht verändern. Das heißt, es zählt der gleiche Erfolgswert der abgegebenen Stimmen. Und dadurch ergeben sich völlig unterschiedliche Akzente, eine völlig andere Gewichtung, wie relevant der direkt gewählte Abgeordnete ist. Da war mal ein Demokratieverständnis dahinter. Nur muss man heute natürlich auch sagen, wenn, das ist der Extremfall, in Berlin-Mitte die SPD-Abgeordnete Eva Högel mit 23% das Direktmandat bekommt, dann ist das nicht mehr der direkt gewählte Abgeordnete, hinter dem der ganze Wahlkreis steht. Dann hat das einfach eine andere Funktion, als das vorher mal hatte. Und insofern halte ich als reines Demokratieverständnis dieses ganz personale Element mit unserem System einfach nicht mehr für vertretbar.
Aber das erklärt dann auch, warum zum Beispiel die Union den Vorschlag der Opposition so schlecht findet, die ja vorsehen, dass die Wahlkreise, die Zahl der Wahlkreise verkleinert wird. Das würde eben bedeuten, dass für weniger, nein, warte, was wird, jetzt komme ich durcheinander. Was genau würde das bedeuten für die Union?
Das würde erstmal bedeuten, dass es natürlich schwieriger ist, so einen Wahlkreis zu repräsentieren. Man hat mehr Vereine, mehr Personen, mehr Wohlfahrtseinrichtungen, die man besuchen muss. Es wird schwieriger, die Bürgersprechstunde auf die Reihe zu bekommen. Und wenn man wirklich sagt, ich bin eigentlich der Ansprechpartner für die Demokratie. Es geht um die eine Person, die im Wahlkreis sitzt und Ansprechpartner ist. Dann ist das eben schwieriger. Ich würde einfach mal behaupten, dass dieses reine Demokratieverständnisargument auch für die Unionsparteien inzwischen zurücktritt hinter dem rechnerischen Argument. Weil einfach natürlich mit einer größeren Zahl an direkt gewählten Abgeordneten man auch einfach mehr Personen hat, die ins Parlament kommen oder die darüber ins Parlament kommen. Aber beides spielt eine gewisse Rolle. Es gibt auch in der SPD, hatte ich eben schon erwähnt, durchaus Kritiker einer Vergrößerung der Wahlkreise. Und das ist natürlich auch besonders ein Problem in Flächenstaaten. Das heißt also Mecklenburg-Vorpommern, dünn besiedelt. Da spielt das natürlich eine andere Rolle, als wenn ich Berlin in unterschiedliche Größen einteile. Es ist im Übrigen so, dass dieser Oppositionsvorschlag noch andere Elemente hat, die wohl zum Teil auch verhandlungsoffen wären, zum Teil weniger. Im Ergebnis sieht das vor, dass in der Regel man eine Größe von 630 Abgeordneten hat, anstatt die jetzt befürchteten 800, 850 oder eben wie derzeit 709 statt 598.
Ist es denn eine denkbare Lösung, einfach dieses Erststimme-Zweitstimme-System abzuschaffen, also auf ein Einstimmenwahlrecht zu gehen?
Ich meine ja, und das als solches hilft aber erstmal noch nichts. Die Frage ist, was man dann damit macht. Es gibt Vorschläge, die insgesamt eben dieses personale Element sozusagen runterdrehen. Das gibt es immer noch, wo das aber weniger Gewicht hat. Das ist zum Beispiel etwas, was in Baden-Württemberg bei der Verteilung der Landtagsabgeordnetensitze so gehandhabt wird. Mhm. Das heißt, man gibt eine Stimme ab. Das ist sowohl mit der Partei als auch dem Kandidaten verbunden, den es in dem Wahlkreis gibt. Und dann wird eben geguckt, wie viele Sitze stehen welcher Partei zu. Und dann guckt man jeweils, wer hat von dieser Partei am besten abgeschnitten. Das kann erstens dazu führen, dass in einem Wahlkreis jemand zum Zug kommt, der gar nicht die meisten Stimmen in dem Wahlkreis bekommen hat. Mhm. Es kann im Extremfall außerdem dazu führen, das wäre selten der Fall, es kann aber auch dazu führen, dass es Wahlkreise gibt, die gar nicht mehr vertreten sind. Das sind Nachteile. Aber jede Reform hat irgendeine Art von Nachteil und ich halte das zumindest für ein System, das möglichst viele der Stellschrauben, die man versucht zu erreichen, da noch bringt. Aber es wäre ein Systemwechsel. Hm. Es wäre etwas, wo der Wähler sich umstellen muss und das wollen die Parteien alle vermeiden. Man muss dazu sagen, Untersuchungen zeigen, dass die meisten Menschen nicht wirklich wissen, wie das Wahlrecht funktioniert.
Ja, kein Wunder.
Also, dass eben man zum Beispiel mit der Erststimme eigentlich nicht wirklich jemanden wählt, sondern nur sagt, wie innerhalb der Fraktion die Sitze verteilt werden. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Und insofern ist das mit der Verständlichkeit vielleicht ein nachrangiges Argument, aber es ist natürlich so, dass die Leute eigentlich glauben wollen zu wissen, was sie wählen. Und das wäre eben ein völliger Systemwechsel mit einem Einstimmenwahlrecht.
Und ich finde, das zeigt auch nochmal ganz schön, wir reden hier jetzt halt nicht nur darüber, dass der Bundestag irgendwie kleiner werden soll, sondern wir reden im Prinzip über die Grundfragen unserer Demokratie. Also wie werden Menschen repräsentiert, wie wird Macht verteilt etc. Also eigentlich ist das eine Grundfrage, die da gerade innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit diskutiert werden muss und soll.
Vielleicht ist es deswegen eben auch von Vorteil, dass ein radikaler Wechsel nicht gewollt ist. Ich fürchte nur, das, was jetzt noch rauskommen kann, gerade wenn sich CDU, CSU und SPD ja in erster Linie jetzt einigen wollen, die alle drei bisher keinen Vorschlag vorgelegt haben, die ganze Legislaturperiode lang nicht, dass es dann eben eher auf den Versuch rausläuft, das irgendwie runterzurechnen, ohne dass eine bestimmte Vorstellung dahinter steht. Und das wäre natürlich auch unbefriedigend, dass man jetzt irgendwie versucht, das zu deckeln und dabei irgendwas zusammenstreicht und vielleicht noch 5 Überhangmandate belässt und aber nicht mehr gründen kann, warum 5 und nicht mehr oder weniger. Das wäre dann nicht so sehr an den Grundfragen der Demokratie angegriffen, aber es wäre auch ein ausgesprochen unbefriedigendes System.
Das nenne ich auf Punkt gesprochen. Genau in der Sekunde, in der Gudula den Punkt gemacht hat, riss die Leitung ab. Jetzt kann ich nicht mehr Tschüss sagen. Ich sage trotzdem, danke Gudula für diese komplexen Erklärungen. Das letzte Mal mit abstimmen, das letzte Mal vielleicht auch reden, dann zurückkehren in das Büro, wo die Umzugskartons stehen, damit man Ende der Woche, ja, seinen Hut nehmen kann, hinter sich die Tür zuziehen kann. Heute die letzte Sitzung des Europäischen Parlaments für die britischen Abgeordneten in Brüssel, wo dann auch abgestimmt wird über das Brexit-Abkommen. Eine Mehrheit dafür ist total sicher. Im Parlament werden sich die Mehrheitsverhältnisse durch das Ausscheiden der britischen Abgeordneten leicht verändern. Die Grünen zum Beispiel, die verlieren etwas an Einfluss, da verschiebt sich also auch ein bisschen was. Das heißt, Abschied nehmen von alten Bekannten, von Wegbegleiterinnen. Ein emotionaler Tag für Brüssel, den auch Bettina Klein, unsere Europakorrespondentin, so wahrgenommen hat. Ich habe mich mit ihr zusammengeschaltet, während die Debatte über das Brexit-Abkommen am Nachmittag gerade begonnen hatte. Und ja, auch sie hat das heute als besonderen Tag wahrgenommen.
Es ist auf jeden Fall ein besonderer Tag. Und ich glaube, also mit dem heutigen Tag wird wirklich allen bewusst, vor welchem Umbruch wir hier stehen und vor welchem Abschied. Im Grunde genommen. Also das Parlament tritt heute zum letzten Mal zusammen im Plenum oder in dieser Woche eben mit den britischen Abgeordneten. Heute Nachmittag, am späten Nachmittag wird es den letzten institutionellen Akt vornehmen hier in der Europäischen Union und das Austrittsabkommen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit absegnen. Das stand ja noch aus. Und es wird hier Abschied genommen von den britischen Abgeordneten. Das haben die Fraktionen heute getan und ich denke mal, bis auf die Fraktion, denen die Brexiteers angehörten, war das ein wirklich trauriger Tag. Und ich habe eigentlich nichts anderes gehört und nichts anderes gesehen und gelesen, als die Trauer auf beiden Seiten vorhanden war bei den Abgeordneten aus den anderen Ländern, aber eben auch aus Großbritannien.
Vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch mal klären, das könnte den einen oder anderen verwundern, dass tatsächlich noch britische Parlamentarier überhaupt im Parlament sind. Warum sind die da noch?
Na, weil das Vereinigte Königreich bis zum 31. Januar 0 Uhr Brüsseler Zeit Mitglied der Europäischen Union ist. Und solange hat es das Recht und auch die Pflicht, Abgeordnete hier im Parlament zu haben. Die scheiden jetzt aus und werden quasi ab 1. Februar, das ist der erste Tag, wo das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist. Dann beginnt ja eine Übergangsfrist, aber der Austritt vollzogen wird quasi wirklich jetzt am 31. Januar 0 Uhr. Und danach wird es eben keine britischen Abgeordneten mehr im Europaparlament geben. Das heißt, es wird ein ganzer Teil wird eingespart werden und es werden eben die Nachrücker dann zur nächsten Sitzung kommen aus verschiedenen Staaten. Das hat man ja schon sehr frühzeitig so geregelt. Man verkleinert das Parlament ein wenig, hat einige Sitze auf Reserve, auch wenn es weitere Erweiterungen zum Beispiel gibt. Und deswegen sind die auch noch dabei, aber eben genau noch bis zum Freitag.
Hatten sozusagen einen Job mit Ablaufdatum. Das heißt, es ändert sich jetzt eine ganze Menge auch in Brüssel. Spürst du heute und auch in den vergangenen Tagen sowas wie Wehmut?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz persönlich gesagt, ich habe heute Morgen gedacht, ich fühle mich so überproportional traurig, weil für mich persönlich ändert sich ja eigentlich auch überhaupt nichts. Natürlich wird sich hier für die Arbeit etwas ändern, dass die Briten auch aus allen europäischen Institutionen jetzt abgezogen werden, mit ihrem hochprofessionellen Personal, wie uns hier auch immer wieder versichert wird. Das wird natürlich ein Unterschied sein. Die angelsächsische Denkungsart, die ganze, der strategische Blick, die diplomatische Erfahrung, die ganze Weltsicht, die ja natürlich auch zu Europa gehören und die Europäische Union auch in den letzten 50 Jahren geprägt haben, die fallen jetzt raus. Und das ist natürlich etwas, was jetzt, glaube ich, allen wirklich ins Bewusstsein tritt. Über die letzten Monate und beinahe Jahre hat ja nach meiner Wahrnehmung doch schon immer mal wieder auch der Ärger und der Unmut hier dominiert. Man sah auch so, wie dünn dieser zivilisatorische Firnis ist, wie schnell man irgendwie diese Animositäten wieder abrufen konnte. So, und jetzt ist es klar, es ist endgültig, zumindest für die nächsten 15, 20 Jahre auf jeden Fall. Großbritannien gehört nicht mehr zur Europäischen Union. Und das erfüllt die allermeisten hier mit Trauer, glaube ich.
Auch so ein bisschen, weil da was getrennt wird, was der Meinung vieler nach eigentlich zusammengehört?
Ja, natürlich. Ich meine, es wird ja immer gesagt, Großbritannien tritt aus der Europäischen Union aus, aber nicht aus Europa. Und von daher, nach Meinung vieler, das Vereinigte Königreich ist ein Teil des europäischen Kontinents oder Europas. Zu wem soll es denn sonst gehören? Also nicht zur Antarktis und auch nicht zu den USA. Wir sind noch nicht so weit, dass es der 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten wird. Also es ist ein Teil Europas und es ist historisch so, es ist politisch so und in sehr, sehr vielerlei Hinsicht. Und natürlich wird jetzt was auseinandergerissen, was in der Tat zusammengehört. Und wenn ich mir das noch erlauben darf, vielleicht die Bemerkung für meine Generation oder meinesgleichen, jedenfalls, so empfinde ich das jedenfalls, ist es eigentlich das erste Mal seit Jahrzehnten, dass wir diese Rückwärtsentwicklung erleben. Mhm. Für uns, Deutschland ist zusammengewachsen, Europa ist zusammengewachsen, es lief alles hinaus auf mehr Integration, auch als eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, aus den Tragödien der Jahrhunderte hier in Europa. Und das ist jetzt eigentlich das erste, sag ich mal, historische Ereignis, wo quasi eine Rückwärtsentwicklung stattfindet. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass viele das hier mit großem Bedauern sehen.
Also du empfindest diese Zunahme auch des Nationalismus, der ja letztlich zum Brexit geführt hat in Großbritannien, als einen zivilisatorischen Rückschritt?
Ja, ich meine, wir haben die populistischen Bewegungen und die jetzt auch nicht immer auf Wahrheit fußenden sozusagen Äußerungen, das haben wir ja auch im Rest Europas, das sehen wir auch in anderen Staaten. Mhm. Aber der Austritt eines Staates aus der Europäischen Union, das ist eine Premiere und es ist eben nicht irgendein Staat, es ist nicht ein kleiner Staat, es ist kein unbedeutender Staat. Und von daher ist es eigentlich eine ahistorische Rückwärtsentwicklung, meiner Meinung nach.
Das bringt mich zu dem Punkt, dass als das Ergebnis des Referendums feststand und klar war, der Brexit wird jetzt irgendwie kommen und es geht in die Verhandlungen, da war ja auch ein großes Thema, ob unter Umständen andere Länder nachziehen könnten, sich dazu animiert fühlen könnten, weil du hast es beschrieben, es gibt auch in anderen europäischen Staaten diese nationalistischen Bewegungen. Das ist jetzt aber eigentlich ziemlich vom Tisch erstmal, oder?
Im Moment ja. Also in der Tat hat sich diese Befürchtung nicht bewahrheitet über die vergangenen 3 Jahre. Das haben wir auch immer wieder berichtet. Da ist es auch der Kommission, würde ich mal sagen, und sicherlich auch ein Verdienst von Michel Barnier, gelungen, da die Einheit der 27 zu erhalten und wohl auch in sehr vielen intensiven Gesprächen mit allen Hauptstädten, die Barnier geführt hat. Wie lange das jetzt so bleibt und auch sozusagen über die sehr, sehr schwierigen Zukunftsverhandlungen so bleiben wird, Das weiß natürlich heute niemand. Die Europäische Union hat nach diesen drei kräftezehrenden Brexit-Jahren die Gelegenheit, sich jetzt wieder mal auf ihre eigenen Aufgaben zu konzentrieren und vielleicht auch Dinge zu tun, die sie eben ohne die Briten besser machen kann. Stichwort Zusammenarbeit in der Verteidigung. Mhm. Wie lange die Einheit hält, das ist der Blick in die Glaskugel, das wissen wir nicht.
Also hast du auch das Gefühl, da ist in den vergangenen Jahren durchaus ein bisschen was liegen geblieben?
Ja, man kann das vielleicht weniger an konkreten Themen jetzt ablesen, weil natürlich hat die Europäische Union weitergearbeitet. Diese Taskforce Artikel 50, das war einem bestimmten Beamtenstab hier zugeordnet, die haben unentwegt hinter den Kulissen gearbeitet. Die öffentliche Aufmerksamkeit hat sich natürlich sehr stark darauf gerichtet. Teilweise waren die EU-Gipfel auch davon dominiert. Mhm. Also de facto kann man nicht sagen, dass jetzt die Arbeit komplett hier eingestellt wurde, aber sehr viel Energie und Zeit ist ja trotzdem auch bei uns Beobachtern irgendwie da drauf gegangen. Ja. Ich erinnere mich an die vielen Besuche von Theresa May hier in Brüssel. Das fällt jetzt weg und das ist natürlich eine gute Nachricht.
Vor dem Hintergrund, dass du gerade beschrieben hast, dass du den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union jetzt tatsächlich als einen Rückschritt definierst, wie optimistisch blickst du ganz persönlich dann jetzt in die Zukunft der Europäischen Union? Wird es gelingen, sich ein bisschen auf sich selbst zu besinnen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr miteinander zu finden? Oder ist das jetzt tatsächlich einfach zu viel Glaskugel?
Ja, wie gesagt, also es gibt diese Chance jetzt, es gibt die Hoffnung jetzt, aber wir stehen hier natürlich auch vor so vielen Streitthemen, angefangen mal mit dem nächsten Haushalt, der hier beschlossen werden muss. Und da werden wir sehen, wie hilfreich das ist, wenn die Briten nicht mehr dabei sind. Oder ob das eben, wenn sozusagen, ich sag mal, das gemeinsame Feindbild jetzt nicht mehr mit dazugehört, ob dann eben der Familienkrach ausbricht innerhalb der 27. Das wird sicherlich nicht einfach. Und wie gesagt, ich halte es eben auch wirklich für einen Verlust, dass diese angelsächsische Kultur hier einfach rausbricht, auch aus den europäischen Institutionen.
Was genau meinst du damit?
Die Briten haben natürlich auch immer sozusagen man muss es wirklich als ein Ganzes sehen. Die französische, die deutsche Kultur, die britische, die anderen, die mit dazu kamen. Und das fällt jetzt im Grunde genommen raus. Einen etwas nüchternen, vielleicht auch etwas bremsenden Blick manchmal auf die Dinge. Mhm. Es geht um einen strategischen Blick. Es geht um die diplomatische Erfahrung, die da ist. Jahrhundertelange Erfahrung auch im Umgang mit den Großmächten. Das wird von außenpolitischen Experten hier zum Beispiel auch erwähnt. Mhm. Man wird sehen, wie eine europäische Union ohne diesen Einfluss besser dasteht. Also wie gesagt, in manchen wird man sich jetzt konsolidieren können. Ob das jetzt, welche Auswirkungen das im Einzelnen jetzt haben wird, da bin ich selber gespannt.
Okay, also viel Ungewisses in der Zukunft. Ungewiss ist ja auch noch, was jetzt eigentlich nach der Übergangsfrist kommen wird. Die läuft ja bis Ende des Jahres und da muss noch so einiges geregelt werden, was das zukünftige Verhältnis der Europäischen Union und Großbritanniens angeht. Was steht da alles auf der Liste? Was muss man da alles anpacken?
Naja, man kann jetzt wirklich nur Prioritäten setzen, denn wie du sagst, die Übergangsperiode geht bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Sie könnte einmal verlängert werden um ein oder zwei Jahre. Das hat aber die britische Regierung, namentlich Boris Johnson, ausgeschlossen. Das heißt, wir stehen vor der Situation, dass jetzt eigentlich innerhalb von 11 Monaten zumindest Pflöcke eingeschlagen werden müssen, was das zukünftige Verhältnis angeht. Und es gibt eben Zweifel daran, dass es gelingen wird, ein wirklich umfassendes Zukunftsabkommen in dieser relativ kurzen Zeit hinzubekommen. Wenn es sozusagen etwas ist, was man nur aus dem Regal nimmt, wo es auch schon Vorbilder gibt, dann wird es vielleicht eher gelingen. Aber die EU-Kommission hat hier auch klare Prioritäten gesetzt, was als erstes eben auch mit verhandelt werden muss. Dazu gehören übrigens auch Sicherheitsfragen. Mhm. Denn Großbritannien fällt ab 1. Februar auch aus den Institutionen raus, wo es eben um das Teilen von Geheimdienstinformationen geht, wo es auch um den Datenfluss zum Beispiel geht. Und das ist ein ernstes Sicherheitsrisiko, nicht nur für Großbritannien, sondern auch für die Europäische Union. Das sind zum Beispiel die Prioritäten, die zuerst jetzt geklärt werden müssen.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das emotional irgendwie auch noch nicht so richtig begriffen, dass die Britinnen und Briten jetzt in Kürze nicht mehr dabei sind, dass sie ausscheiden aus der Europäischen Union, obwohl das ja seit Jahren absolut klar war. Das ist also ein krasser Moment, auf den wir da am Wochenende zusteuern. Das war's erstmal für den heutigen Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 29. Januar. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.